Faden. Ersten Timotheusbrief.
Mikro.
Achso. Dankeschön, ja.
Aus dem zweiten Timotheusbrief, nicht ersten. Zweiten Timotheusbrief, erste Kapitel. Und da steht ab dem sechsten Vers Folgendes. Der Paulus schreibt an Timotheus. Aus diesem Grunde erinnere ich dich daran, die Gabe Gottes anzufachen, die durch Auflegung meiner Hände in dir ist. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. Vater, ich bitte dich jetzt von ganzem Herzen, dass dies Wort, Herr, wirklich unsere Herzen berührt, Herr. Amen. Ihr Lieben, der Paulus, das war der väterliche Freund von dem Timotheus. Und der Paulus, ihr wisst alle, das war ein Mann Gottes, ein Gesetzter, ein gesalbter Mann Gottes, der viele Gemeinden gegründet hat, sozusagen durch ganz Griechenland, Türkei und so rumgereist ist. Und ein Mann, der uns sehr viele Briefe hinterlassen hat, der große Wunder getan hat. Und der hat irgendwann mal den Timotheus kennengelernt. Einen jungen Mann, einen jungen Knaben. Und der hatte eine gläubige Oma und eine gläubige Mutter und ein Vater, der kein Jude war, sondern der ein Grieche war. Die Mutter war Jüdin. Und diesen Timotheus hat der Paulus mitgenommen auf seine Missionsreisen und hat ihn sozusagen gejüngert. Er hat ihn ausgebildet und der Paulus war zu diesem Timotheus wie ein Freund, ein väterlicher Freund. Und nun schreibt der Paulus dem Timotheus diesen Brief, diesen zweiten, das zweite Mal, also einen zweiten Brief. Und in diesem Brief fordert er den Timotheus dazu auf, Timotheus, sei ein Arbeiter, der das Wort gerade schneidet, sei ein Evangelist und predige das Wort zur Zeit und zur Unzeit. Und mach dir nichts daraus, dass du noch so jung bist. Er möchte den Timotheus sozusagen nochmal ermutigen und sagen, Timotheus, auf dich warten große Aufgaben. Der Herr hat dich berufen. Der Herr hat dich ausgesucht. Du sollst dem Herrn dienen. Aber der Timotheus war wohl ziemlich schüchtern, zurückhaltend. Hatte auch, vielleicht war er sogar ein bisschen ängstlich. Vielleicht war er manchmal wirklich so stark angegriffen, dass er sich am liebsten in sein Schneckenhaus verkroch. Und der Paulus, er schreibt diesen Brief am Ende sozusagen seiner Tage, möchte den Timotheus so richtig nochmal motivieren und sagen, Timotheus, der Herr hat dich berufen. Der Herr hat dir das Leben gegeben, damit dein Leben einen Sinn hat. Und du hast große Aufgaben. Und der Herr hat dich schon gebraucht. Aber bevor der Paulus anfängt, dem Timotheus dies alles zu sagen, fängt er mit diesem Vers an, den ich euch gerade vorgelesen habe. Paulus sagt dem Timotheus, und ich lese diesen Vers nochmal vor, Timotheus, ich erinnere dich daran, die Gabe Gottes anzufachen, die durch Auflegung meiner Hände in dir ist. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. Ich werde nicht über alles heute predigen, der zweite Teil folgt irgendwann. Also der Paulus, der sagt nicht einfach, nur Timotheus, fang an zu predigen, mach und bau Gemeinden und jünger die Menschen und setze Leiter ein. Nein, er erinnert den Timotheus erstmal, hey Timotheus, du hast etwas mitbekommen. Du hast etwas mitbekommen von Gott. Gott hat dir etwas gegeben. Gott hat dich befähigt. Erinnere dich daran. Gott hat dir eine Gabe gegeben. Wir müssen uns daran erinnern, dass Gott uns etwas gegeben hat. Wisst ihr, der Teufel, der hat immer eins im Sinn. Der hat eins im Sinn. Dass wir uns ständig mit anderen Menschen vergleichen. Ständig. Ständig. Und dann sehen wir immer, was der andere für gute Gaben hat. Und unser Licht, unsere Gabe, das stellen wir unter den Scheffel und denken gar nicht daran, was wir Gutes haben. Wir vergleichen uns permanent und wir denken, nee, ich kann das nicht so gut. Und wir fürchten uns dann sogar, das loszulassen, das zu aktivieren, was wir haben. Der Teufel spielt mit unseren Ängsten und mit unserer Furcht. Dass wir uns entblößen, dass wir uns sozusagen outen. Wisst ihr, Furcht und Angst macht immer Folgendes. Immer. Furcht lähmt. Oder Furcht und Angst machen es, dass du in Panik gerätst und aus der Panik heraus unbesonnene, unbedachte Handlungen machst, die dich wirklich in die Tiefe reißen, die dein Leben zerstören. Angst und Furcht bringen dich entweder in chaotische Zustände, weil du panisch handelst, unbesonnen handelst, nicht mehr nüchtern denkst, rational denkst, oder es lähmt dich total, dass du sagst, was hab ich denn? Nee, die anderen können es doch viel besser. Nee, ich habe Angst, mal das rauszulassen, was ich wirklich kann. Diese Furcht und diese Angst, das kommt immer vom Teufel. Immer. Es gibt Furcht, die ist gut. Gottesfurcht, Ehrfurcht, das ist gut. Aber Furcht und Ängste, die wir Menschen haben, und da gibt es viele, 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 viele. Glaubt mir, das kommt nie von Gott. Nie. Der Teufel nutzt unsere Ängste aus. Er will uns, dass wir uns fürchten und dass wir gelähmt sind, dass wir am liebsten uns verkriechen, dass wir uns in unsere Wohnung verkriechen und da bloß nie wieder rauskommen und bloß nicht glücklich leben, unsere Glieder nutzen, zu dem wir fähig sind. Der Teufel will, dass wir wie nutzlose Werkzeuge in der Ecke liegen und nicht gebraucht werden. Der Teufel will zerstören. Er will uns lahm machen. Depressiv will er uns machen. Und der Paulus schreibt dies nicht nur an den Timotheus, ihr Lieben. Das ist Gottes Wort. Und du kannst für Timotheus sozusagen deinen Namen einsetzen. Das schreibt der Paulus auch an den Hami, an den Thomas, an den Ingo, an die Biggie, an die Annalena, an den Jonas, an den Jan David, an die Betty, an Sarah, an Karl-Heinz, an Matthias, an Daniel, an Jonas, an Bärbel, an Ulrike. An jeden schreibt er, auch an dich, René, dass wir uns nicht fürchten brauchen und dass wir unsere Gabe anfachen sollen, die Gott uns gegeben hat. Wisst ihr, so ein väterlicher Freund, wie der Paulus dem Timotheus gewesen ist, hast du so einen väterlichen Freund? Hast du, oder eine mütterliche Freundin? Der Paulus, der hat für den Timotheus gebetet. Er hat richtig von Herzen für ihn gebetet. Er hat ihn in Gebeten begleitet und hat dafür gerungen, Gott stärke ihn immer wieder. Immer wieder. Wenn ich mir vorstelle, der Karl Otto Böhringer, der würde hier stehen. Wisst ihr, wer Karl Otto Böhringer ist? Habt ihr das alle vor Augen? Wer hat das nicht vor Augen? Karl Otto Böhringer, er ist ein Urgestein der Gemeinde Gottes. Der hat hier den Norden sicherer gemacht sozusagen, nicht unsicherer. So, der hat Gemeinden gegründet, diverse Bücher geschrieben. Im Übrigen habe ich das neueste Buch von ihm auch im Auto, glaube ich, mit. Davon könnt ihr auch welche haben. Den Charakterverstärker. Das ist ein Mann, der hier ganz viel gepredigt hat. Er war mal unser Regionalleiter. Ein brennender Oberstudienrat. Halleluja. Und den habe ich auf der Bundesmitarbeiterkonferenz mit dem Christian Tom zusammen gesehen, wie sie miteinander gebetet haben. Der Christian war dabei, aus dem Saal zu gehen. Und da saß da Karl Otto da und dann hatte Karl Otto den Christian genommen. Sie sind aufeinander zugegangen und dann haben sie füreinander gebetet. Da hast du gemerkt, da ist eine Beziehung da. Sie haben ja viele Jahre zusammengearbeitet hier im Norden. Der Karl Otto war sozusagen hier der Regionalleiter, auch für den Christian Tom zuständig. Und da haben sie sich umarmt. Also das war so richtig herzlich. Und der Karl Otto begegnet so auch mir oder dem Ingo. Was würde der Karl Otto dir sagen, Ingo? Der würde dir sagen, fach die Gabe Gottes an, die in dir ist. Halleluja. Das würde er dir sagen. Und er würde für dich beten. Wisst ihr, und wenn du keinen väterlichen Freund hast, der für dich betet, wenn du keinen mütterlichen Freund hast, der für dich betet, sollte ich immer sagen, wer für dich alle Zeit da ist und für dich eintritt im Gebet und der dich immer im Blick hat, der immer auf dich achtet, soll ich dir mal sagen, wer das ist? Jesus. Jesus. Du schläfst nachts in deinem Bett und Jesus ist da und er sieht dich. Der passt auf dich auf. Und Gott der Vater auch. Die passen sowieso auf. Also, der Paulus ermutigt sozusagen uns alle, dass wir als Christen in dieser Welt glücklich leben und das tun, wozu Gott uns bestimmt hat. Dass wir nicht wie Werkzeuge in der Ecke schmollend oder verängstigt liegen bleiben, verrosten, sondern dass wir wirklich zu dem gebraucht werden, wozu Gott unser Leben bestimmt hat. Und nun ist es so, dass Paulus sagt, hey, entfach die Gabe Gottes. Entfach die Gabe Gottes. Die Gabe Gottes, die Gabe Gottes, entfach sie, die in dir ist. Die Gabe Gottes, das ist nicht irgendeine Gabe. Wenn ich dir etwas schenke, dann ist es eine Gabe von mir, Betty, oder? Ja? Aber Gott schenkt dir etwas. Es ist von Gott. Von Gott, ihr müsst euch das mal vorstellen. Gott hat dir ganz viel gegeben. Gaben hat er dir gegeben. Geschenkte Gaben. Du hast sie dir nicht verdient. Diese Gaben, die hat jeder Mensch. Jeder Mensch hat diese Gaben. Und das sind gute Gaben. Gute Gaben sind das. Wisst ihr, es gibt ja diese Castingshows. Ohne Ende, ne? Popstars irgendwie oder X-Factor oder irgend sowas, ja? Und dann sitzt da so eine Koryphäe wie Dieter Bohlen. Ja? Dieter Bohlen, ist jedem Begriff? Gut. Und der hat letztens, meine ich, habe ich das irgendwie wieder so gehört, das ist so ein typischer Dieter Bohlen-Ausdruck. Als da so ein Mensch war, die haben ja alle irgendwie Gaben. Entweder führen sie irgendwelche artistischen Sachen vor oder singen Lieder oder malen irgendwelche Bilder. Die haben Talente, die haben Gaben. Die hat Gott ihnen gegeben. Und nun sagt dieser Dieter Bohlen zu diesem Künstler, du hast mal wieder richtig die Sau rausgelassen. Sozusagen, du hast mal richtig gezeigt, was in dir ist. Du hast dich mal so wie richtig frei gefühlt. Die Sau rauslassen. Manche Sachen sind gotteslästerlich, die vorgeführt werden. Sie sind menschenverachtend. Ganz gewiss. Aber manche Sachen, da kann man echt sagen, hey, das ist nicht die Sau rauslassen, sondern das ist wirklich, hey, mal Gottes Gabe rauslassen. Wenn du singen kannst, wenn du gut, wir haben gestern einen Film gesehen und dann haben wir zwischendurch mal hier diese Castingshow gesehen, da war eine Frau, die hat aus Sand Bilder gemalt, eine Scheibe war drunter, die wurde angeleuchtet und dann war da Sand drauf und der hat wirklich zu zu klassischer Musik oder guter Musik, hat sie auf diesem Sand Bilder gemalt und mit einer Eleganz und mit einem Schwung. Das war wirklich einmalig. Einmalig. Das ist Gottes Gabe. Wirklich der höchsten Klasse. Ich kann nicht mal ein Haus malen oder einen Hund malen. Und die malt dann mit ihren Fingern, mit ihren bloßen Fingern, ohne teure Werkzeuge. Obwohl, die Hand, Mann, was ist das für ein Werkzeug, ihr Lieben? Ja, malt sie auf feinem Sand, da mit einem Schwung und, oh, da kannst du dahin schmelzen, wenn du sowas siehst. Jetzt können wir wieder denken, ach ja, ich hab sowas nicht. Ja, auch du hast irgendwas. Und es wäre schade, wenn du das nicht nutzt. Es ist Gottes Gabe, was dir gegeben worden ist. Es ist nicht die Sau rauslassen. Dich mal richtig frei fühlen. Mann, wie viele Menschen, auch wie viele junge Menschen, wisst ihr, die gucken diese Castingshows. Wisst ihr, warum wir Menschen diese Castingshows gucken? Weil wir vor dem Fernseher in eine Rolle schlüpfen. Weil wir mitempfinden, ich wäre gerne diese Person vielleicht. Ich würde das auch gerne können, wollen. Oder wenn wir irgendeinen Film gucken, von James Bond angefangen, ja? Oder irgendwas anderes. Wir schlüpfen sozusagen mit in diese Rollen, in unserem Empfinden. Ich möchte nicht James Bond sein, okay? Aber gerade die Helden, die Superkönner, das finden wir gut. Und viele von uns trauen sich aber auch wiederum nicht. Sie stehen auf der Bremse und haben Stimme, haben Gaben und nutzen sie einfach nicht. Weil sie Angst haben. Sie haben Angst, dass sie nicht gut genug sind. Sie haben Angst, dass sich irgendjemand über sie lustig macht. Sie haben Angst davor, anders zu sein. Sie fürchten sich vor den anderen Gruppen in dieser Welt. Hey, Paulus sagt, aus diesem Grunde erinnere ich dich, Maren, die Gabe Gottes anzufachen. Jonas. Ha, Jonas hat eben gerade zu Maren so gemacht. Hier heißt es in dir. Die Gabe Gottes, die in dir ist, Jonas. Es wird persönlich. Wir schauen immer darauf, ja, ah, der Hami, der kann aber gut singen. Oh, wie gesagt, der Predigt, das schaffe ich nie. Denkt ihr so? Ich mache Spaß. Annalena, dein Wort, es war so gut. Halleluja. Nicht, Ingo? In dir. Hey, du hast etwas und du machst es auf deine Art und Weise. Du bist Annalena und du bist Ingo. Du bist Maren. Und wenn du nicht singst wie Rosalie, dann singst du wie Maren. Klar? Und du, mein Bester, lass mal die Sau raus. Mensch, Gott hat dir doch was gegeben. Gott hat dir doch was gegeben. Gott hat dir was gegeben. Weißt du eigentlich was? Hast du darüber mal nachgedacht? Oder denkst du nur darüber nach, was du nicht hast? Wisst ihr, da heißt es, die Gabe Gottes anzufachen. Anzufachen. Da habe ich an mehrere Sachen denken müssen. Wisst ihr, es ist manchmal so, also ich habe anzufachen, da steckt ja das Wort Fach drin, Fach. Da habe ich so dran denken müssen, wenn ich meine Fächer mal alle aufmache, was ich da dann so drin entdecke. So manche Schätze. Und manches Mal ist es mir schon so gegangen, dass ich gedacht habe, ich laufe so durch die Stadt oder meinetwegen, ich laufe gar nicht durch die Stadt, sondern ich sage mal, ich brauche ein neues Passfoto, ja? Dann mache ich neue Passfotos, habe neue Passfotos gemacht, schneide mir davon eins ab, weil ich es für irgendwas brauche, für einen neuen Dienstausweis oder was. Dann nehme ich die übrig gebliebenen Passfotos, packe sie wieder in die Hülle, ziehe meine Schublade auf, will sie da reinlegen. Ach, da hast du ja noch Passfotos. Ich hatte noch Passfotos. Und entdecke, hey, die hättest du sogar noch nutzen können. Ich hab's aber vergessen. Oder dann sehe ich, ach Mensch, ja, da hast du ja sogar ein zweites Taschenmesser drin stecken. Warum wolltest du dir im Sommer eigentlich in den Ferien ein neues Taschenmesser kaufen? Und so entdecke ich meine Schätze. Oder ich gehe durch mein Bücherregal und entdecke bestimmt 35 Bücher, die ich noch nicht gelesen habe, die ich unbedingt haben wollte und die wirklich sehr gut sind. Aber die Gier nach neuen Büchern ist immer noch da. Und ich meine, ich brauche unbedingt neue Bücher. Ich habe das ganze Regal voll mit neuen Büchern und die könnte ich mir alle zu Weihnachten unter den Tannenbaum legen und mich da wieder darüber freuen. Wirklich, das würde ich auch machen. Aber ich vergesse, was für ein Reichtum ich in den Bücherregalen habe. Oder im Kleiderschrank. Oder mit dem Spielzeug. Jedes Jahr zu Weihnachten wird der Schrank immer voller mit irgendeinem Spiel. Und das wird dann vielleicht einmal gespielt. Es gibt sogar Spiele, die hast du zu Weihnachten bekommen und noch nie gespielt. Aber du denkst dir, ich brauche noch was Neues. Du bist reich, hast ganz viele und die Sachen machen auch Spaß. Aber da ist immer wieder das Bedürfnis, ich brauche Neues. Ja, David, bleib mal kurz sitzen. Jetzt will ich nämlich was von dir erzählen. Gestern habe ich in seinem Zimmer etwas gesehen. Zwei Weihnachtsgeschenke. Ein Chemiebaukasten und irgendwas anderes. Die Kinder haben dann ganz viel Spielzeug. Und teilweise haben sie es noch nicht genutzt. Lego-Technik, teilweise haben sie es noch nicht genutzt. Und die Kinder holen dann meistens in der Vorweihnachtszeit, Adventszeit, das Spielzeug raus und fangen wieder an, Lego zu spielen. Weil es so schön ist. Ich mag das total. Sie sind reich. Die anderen sind reich. Ich bin reich. Das habe ich vielleicht vergessen. Versteht ihr? Du hast es vielleicht vergessen, was Gott dir geschenkt hat. Du hast es gar nicht im Bewusstsein, was du alles hast. Mach es dir doch bewusst. Wir können uns, glaub mir, ich bin mir sicher, es würde funktionieren. Ich will die Kinder jetzt mal ausgrenzen, aber für uns Erwachsene, wir brauchen nicht ein einziges Weihnachtsgeschenk. Nicht ein einziges Weihnachtsgeschenk brauche ich. Du auch nicht, bestimmt nicht. Geh einfach nur mal durch deine Wohnung. Such etwas, was du dir wieder selber schenkst oder deiner Frau schenkst. Oder ich sag dir was, du findest etwas. Wie reich du bist. Etwas anzufachen. Zu wissen, was ich habe. Oder da gibt's ein, früher gab's ein Herd. Da war ein Feuer drin. Und dieses Feuer erglimmte immer mehr. Aber sobald man heiß Wasser brauchte, was hat man gemacht? Was hat man gemacht? Was hat man gemacht? Man hat das Feuer wieder angefacht. Wie funktioniert denn das? Man öffnet eine Luke, damit da Luft dazu strömen kann. Und dann hat man die Klappe geöffnet, die Glut ein bisschen freigelegt und dann hat man nochmal Kohlen, Briketts oder Holz nachgelegt. Du hast das Feuer gefüttert. Fütter doch deine Gaben. Fütter deine Gaben. Entwickel sie weiter. Nutze sie. Und ganz besonders, wenn du es wirklich brauchst, wenn du heißes Wasser brauchst. Ein Feuer in der Nacht, im Dschungel. Habt ihr schon mal im Dschungel genächtigt? Oder in freier Wildbahn? Als Royal Rangerin? Aber jeder von uns kennt so diese Filme, wo dann sozusagen in freier Wildbahn eine Gruppe von Menschen um ein Lagerfeuer schläft. Wir haben mal auf dem Prival am Lagerfeuer sind wir mal eingeschlafen. Die Gruppe, Jugendgruppe. Warst du dabei? Priscilla war aber dabei, ne? Priscilla und Peter waren. Aber warst du nicht dabei? Auf dem Prival? Wo warst du denn eben gerade? Also, wir kennen doch alle diese Filme, wo Menschen um ein Lagerfeuer einschlafen. Warum machen sie ein Lagerfeuer? Weil da vielleicht Wölfe warten. Kennt ihr solche Filme? Da aus dem Dickicht Wölfe womöglich, oder Hyänen. Aber was haben die? Die haben Angst vor dem Feuer. Und deswegen kommen sie nicht. Und dann einer von dieser Gruppe muss Feuerwache halten, damit das Feuer nicht ausgeht. Und wenn das dann immer weniger wird, was machen die Wölfe? Die werden immer mutiger, weil das ist ihre Stunde, wo das Licht, wo das Feuer aus ist. Da schleichen sie sich ran, um dir in die Kehle zu beißen. Aber sobald du das Feuer entfachst, werden sie türmen, werden sie abhauen. Wenn du dieses Feuer entfachst, dann gibt dir das Schutz, gibt dir das Wärme. Darum entfache doch mal die Gabe Gottes, die in dir ist. Das schützt dich. Das wärmt dich. Die Gabe Gottes anzufachen, die durch Auflegung meiner Hände in dir ist. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. Ich möchte kurz zusammenfassen. Worum geht es dem Teufel? Es geht dem Teufel darum, dass du dich fürchtest und dass du dich ängstigst. Und dass du nicht das nutzt, was Gott dir gegeben hat, wozu du bestimmt bist. Der Teufel möchte, dass du total, hallo Michael, der Teufel möchte, dass das dir total dreckig geht und dass du apathisch und depressiv bist. Er möchte, dass du dich immer wieder vergleichst mit anderen, dass du dich fürchtest, das rauszulassen, was in dir ist, deine guten Gaben. Und diese Gaben sind in dir. Und wir werden dazu aufgefordert, diese Gaben anzufachen. Anzufachen. Zu nutzen. Willst du das? Willst du diese Gaben anfachen? Willst du sie anerkennen? Willst du sie mal suchen? Willst du sie dankbar annehmen? Willst du endlich mal aufhören, dich mit anderen Leuten zu vergleichen? Und willst du endlich mal anfangen, sie zu trainieren? Sie zu entwickeln? Willst du das? Oder willst du hier einfach nur mal eine Predigt hören und sagen, ja, Hami hat wieder, naja, ging ja so. Willst du das mal mitnehmen? Oder willst du dich in dieser Welt fürchten und ängstigen? Willst du die schüchterne und die zurückhaltende und die eingeengte Person sein, die immer noch trauert, dass sie nichts hat, dass sie nichts kann? Ich habe Feuer. Ich habe Macht in meinen Händen. Halleluja. Feuer. Der Teufel liebt diesen Zustand. Er liebt diesen Zustand. Kein Licht, keine Wärme. Keine Gaben, keine Talente. Oh. Jetzt hier nicht Mr. Bean nachmachen, ja? Wie gut, dass nicht gleich der ganze Kranz mit hochgekommen ist, sondern abgeknickt ist. Komm mal her, Sanne. Wie kriege ich denn die Kerze wieder an? Wie kriege ich denn diese Kerze wieder an? Ja, ich habe ja Feuer, aber die anderen können es ja viel besser. Oh, wie kriege ich denn diese Kerze wieder an? Oh. Hey. Mir ist doch etwas gegeben, oder?
Oh.
Oh, ich armer Kerl. Der funktioniert nicht. Guckt euch das mal an, als ob das nicht biblisch ist. Als ob das nicht... Da kann man schon wieder...
Wahrscheinlich eins noch drin.
Das wäre ja ganz viele abgebrannte Streichhölzer drin. Und ja, schade, ich habe eben gerade schon gedacht, mich so öffnet. Nur schwarze Dinger drin. Und dann haben wir zwei rote gesehen. Zwei rote in einer Länge von 12 Streichhölzern. Zwei kleine rote. Schade, dass sie nicht ganz voll ist, oder? Ach, ich arme, ich habe keine Streichhölzer, ich habe nicht ganz voll. Ich könnte mich jetzt wieder bedauern. Aber einer reicht mir doch, oder? Oh, wird heiß. Mag der Teufel gar nicht, wenn es heiß wird. Der hasst die Hölle, der hasst die Flamme. Jetzt aber ganz schnell anmachen. Mein Licht weitergeben. Ich nutze das, was Gott mir gegeben hat. Versteht ihr? Ich nutze das. Ich habe etwas entfacht. Ich musste dazu etwas machen. Ich musste die Schachtel öffnen, ihr Lieben. Ich musste Reibung erzeugen. Glaub mal, das ist für den Streichholz nicht angenehm. Reibung muss ich erzeugen. Manchmal, wenn wir uns aufmachen, ja, dann müssen wir so eine Haftreibung, nennt man das. Das müssen wir überwinden, um aus diesem Ruhezustand loszukommen, ja? Schubst mich mal an. Ja, und dann geht das los. Die Haftreibung, das muss überwunden werden. Versteht ihr? Und dann geht das auf einmal viel leichter. Hey, Gott hat dir Gaben gegeben. Hast du jetzt heute schon mal darüber nachgedacht, Jonas, was du für Gaben hast? Hast du darüber nachgedacht? Du denkst dir wahrscheinlich, ich bin doch nichts Besonderes. Ich bin doch so richtig gewöhnlich. Ich bin doch so wie viele andere. Und leider bin ich nicht so wie diese Frau, die da mit ihren Fingern dieses Kunstbild gemalt hat. Aber das, was Gott dir dennoch gegeben hat, das nutze mal für ihn. Fach das an. Und ihr zwei Kichertanten hier, ja? Gott hat auch euch beiden was gegeben. Ja? Was sollt ihr damit machen? Anfachen. Genau. Nutzen. Maren hat jetzt Angst, dass ich sie anspreche. Michael, Gott hat dir Gaben gegeben. Halleluja. Gut, ihr Lieben, ich glaube, die Botschaft habt ihr verstanden. Hört auf, euch zu fürchten. Hört auf, euch zu ängstigen. Eine Fortsetzung folgt von der Predigt. Bitte steht doch auf.